Herzlich willkommen zur 175. Ausgabe des German Gunners Podcast. Nach zwei wirklich sehr schlechten Auftritten von Arsenal wollen wir analysieren, wo wir nunmehr stehen, welche Chancen wir vergeben haben und was zwingend schnell besser werden muss. In den Leitungen natürlich wie immer Felix in Berlin und hier in Münster, das bin ich, Christian. Ja, Grüße. Wie schaut's aus?
Grüße zurück. Ja, also abseits von Arsenal soweit eigentlich ganz gut. Frisch aus dem Fitnessstudio gekommen. Ach. Und direkt quasi mit der Unterbrechung von einer Scheibe Brot an den Schreibtisch für eine neue Podcast-Ausgabe.
Ja, und keine erfreuliche,
muss ich gleich was sagen. Das ist der Spirit, mit dem Eddie Nketiah gestern auch von der Bank aufs Spielfeld kam.
Ja, genau.
Also Lacazette vom Spielfeld runter. Nö, eigentlich soweit alles ganz gut. Ich zähle die Arbeitstage, die man dieses Jahr noch abarbeiten muss. Es ist dann auch mal ganz gut irgendwann.
Ja, man muss ja mal nach Abenden wie gestern auf das Positive schauen. Von daher, das gehört definitiv dazu.
Ja, das trägt natürlich nicht unbedingt zur Stimmungshebung und zum Seelenheil bei momentan.
Nee, nicht schlecht, aber dafür gestern das erste Brüderduell der Hebelbrüder.
Gut, wie gesagt, ich habe es heute schon unter einem Tweet von unserem lieben Freund Chris von 90plus geschrieben. Ich kann das Duo noch nicht unterstützen, ne? Also, wenn Yogi alleine kommentiert hat, ist es eindeutig besser in Auswärtsspielen. Jetzt zu zweit und Donnerstag auch nicht. Das ist für mich eine klare Korrelation erkennbar. Nee, also wenn es irgendwas Positives gab, dann das gestern. Neben der wieder mal, ich sag, stringenten, transparenten, nachvollziehbaren, in sich stimmigen Schiedsrichterleistung von Mike Dean.
Naja, ich sag mal, man muss ihm ja lassen, auf dem unfassbar schlechten Niveau, auf dem er sich bewegt, tut das zumindest konstant.
Also, ja, ich sag mal so, wenn du, naja, oder in dem Sinne, wenn du halt für alles quasi keine Karten gibst an groben Sachen, dann ist es ja auch wieder konsequent, aber nee, also es ist auch, ich habe vorhin heute auch nochmal drüber nachgedacht, also so dieses Verheißen des Videoassistenten, es wird irgendwie alles gerechter und besser. Klar, die Fußspitze im Abseits erkennt man jetzt, zweimal zu unserem Glück, aber ich sehe aus meiner Sicht jetzt irgendwie die gravierenden Fehlentscheidungen nicht, gefühlt nicht reduziert.
Nein, aber um es gleich mal nach vorne wegzuschieben, verloren haben wir nicht, weil da keine rote Karte beim Tackle gegen Tomiyasu zum Beispiel gezeigt hat. Muss man mal sagen. Ich glaube
nee,
auch,
natürlich nicht, aber ich meine, sagen wir mal so, es hilft, würde ja aber helfen, ne?
Also, ja, natürlich. Vor Jahren hätten wir das Ding aber 4-1 verloren.
Ja, gut, ja.
Sagen wir es, wie es ist.
Vor Jahren hätte vielleicht auch jemand direkt eine rote Karte für die Szene gezeigt.
Ja. Wahrscheinlich.
Das ist übrigens einer der Hauptnachteile des Videoschiedsrichters. Aus meiner Sicht, die Schiedsrichter auf dem Feld sind sehr, sehr, sehr vorsichtig, was jetzt bei gerade so, ich sag mal, so Aktionen, so abseits des Balles, strittigen Entscheidungen etc. pp., sind die sehr vorsichtig, weil sie ja wissen, ah, das guckt sich halt noch jemand an. Ne? Also du siehst ja kaum noch die Tätigkeiten, die jetzt irgendwie sofort mit einer roten Karte bestraft werden. Und das ist ein Problem. Quasi die Verantwortung wird abgegeben an irgendjemanden, der da vor seiner Konsole sitzt.
Ja, gut, aber ich meine, Geld hat es ja auch nicht gegeben. Ne?
Also
ich
fand, nee, aber es hat auch für die eine Aktion gegen Tavares noch nicht mal eine Karte gegeben.
Es ist definitiv reizig.
Ich sag mal so, Mike Dean hat sich in die schlechte Leistung von Arsenal gestern Abend nahtlos eingereiht.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja immer ein Fan davon, zunächst mal auf seine eigene Leistung zu blicken und sich an die eisernen Nase zu packen. Und da müssen wir uns ziemlich feste packen, weil das war richtig schlecht. Also das war wirklich richtig, richtig schlecht. Und nicht nur schlecht im Sinne von, man hat sich die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern von vorne bis hinten schlecht.
Ich würde mal so die letzten 8 Minuten der ersten Halbzeit und die ersten 15 der zweiten Halbzeit vielleicht einen Ticken ausklammern. Wenn man auf dem Niveau gespielt hätte, wäre es, glaube ich, ganz gut geworden. Aber ja, es reicht halt nicht, wenn du 20 von 90 Minuten
Ja, aber was bringt es dir, wenn du die letzten Minuten versuchst, nochmal irgendwie was zu drehen? Ich meine, es ist schön, dass eine Reaktion kommt, ja. Aber das ist im Endeffekt auch nicht das, was dich konstant weiterbringt. Und die paar Minuten, die dann auch das Führungstor beinhalteten, okay. Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber man hat es angeschaltet, es begann und man hat sofort gewusst, die Mannschaft wird in diesen 90 Minuten nicht ins Spiel finden.
Ja, es war ein bisschen chaotisch alles irgendwie, ne? Es fehlte von Beginn an die Struktur, ganz klar.
Ja, Ballbesitz hin oder her, den man hatte, völlig ineffektiv, ideenlos, von Pressing oder irgendeinem Offensivspiel mal ganz zu schweigen. Wirklich, wirklich null.
Und, genau, und an der Stelle, wenn ich da direkt mal einhaken darf, das kann aus meiner Sicht, also ich will jetzt Arteta nicht verteidigen, können wir ja auch nochmal über sein Standing nachher sprechen, aber aus meiner Sicht ist das jetzt ja keine Trainerschuld oder so, weil da hat jetzt wir haben im 4-2-3-1 gespielt, die Kombination Partey-Chaka ist, ich sag mal, in mehr oder weniger eingespielt, davor mit Martinelli, Ødegaard, Saka, würde ich jetzt auch sagen, okay, gut, im Endeffekt müssten den Spielern die Abläufe eigentlich bekannt sein. Klar, und gut, man kann darüber diskutieren, hätte man so aufstellen müssen, wie dann letztendlich aufgestellt wurde. Grundsätzlich finde ich es gar nicht, also fand ich es von der Papierform her, wenn man das jetzt sozusagen ab Minute 0 sieht, erstmal gar nicht so schlecht, weil wenn man sich entscheidet, Tierney nicht bei Manchester United Minuten zu geben, dann muss man halt fragen, okay, wann halt sonst? Ne? Du kannst halt nicht bis Sunderland kurz vor Weihnachten warten im Ligapokal. Also würde ich halt sagen, okay, gut, 60, 65 Minuten im Spiel gegen Everton, warum nicht? Also finde ich erstmal nachvollziehbar. Dann Chaka Wunderheilung, wenn er irgendwie fit ist, warum auch nicht bringen? Gerade vor dem Hintergrund, wir hatten auch in der letzten Episode darüber diskutiert, es hat sich dann ja auch in der Nachbetrachtung des United-Spiels vom Donnerstag ist das ja auch nochmal wieder aufgegriffen worden. Er hat ja selbst in einem Interview gesagt, er ist mit seiner Leistung nicht zufrieden, sowohl jetzt vor dem Everton-Spiel als auch dann direkt im Vereins-TV nach dem United-Spiel. Fand ich die Überlegung grundsätzlich zu sagen, okay, gut, man bringt Chaka, Partey kriegt vielleicht wieder mehr Freiheiten, das hilft ihm vielleicht, profitiert das gesamte Spiel. Die Überlegung an sich fand ich ja auch eigentlich erstmal nicht schlecht.
Aber nicht für 90 Minuten.
Nee, genau, klar. Dann kommen wir jetzt, aber wenn wir sozusagen erstmal von den, wo ich sagen würde, okay, vom Personal denken, was quasi zu Beginn des Spiels auf dem Platz stand. So, wir haben uns alle über Aubameyang mehr oder weniger ausgekotzt, hier im Podcast, als auch in diversen Nachrichten Donnerstag, im Sinne von, ist nicht fresh genug, braucht eine Pause.
Fand ich auch richtig.
Da, genau.
Die Entscheidung. Gut,
kann man jetzt drüber diskutieren, bringst du halt Lacazette. Im Nachhinein kein Torschuss, klar, es war die falsche Entscheidung. Vom Gedanken her aber an sich gar nicht so verkehrt. Jemanden mit Martinelli, Saka, Ødegaard, relativ viel Variation dahinter. Lacazette kann sich mal fallen, Martinelli kann in die Sturmspitze gehen. Grundsätzlich auch nicht verkehrt. Also so rein von dem Gedankenspiel der Aufstellung zu Beginn fand ich jetzt alles erstmal nachvollziehbar. Das Problem gestern war halt einfach, dass man nicht reagiert hat, als es nicht funktioniert hat, beziehungsweise ich frage mich bis jetzt immer noch, warum Schalke 90 Minuten durchgespielt hat. Ich verstehe es nicht. Also es gab ja auch genug Alternativen auf der Bank. Aber ich weiß auch nicht, was Lokonga verbrochen hat. Ich weiß auch nicht, was Pepe verbrochen hat. Das Reagieren quasi hat nicht funktioniert, aber grundsätzlich an der Aufstellung an sich würde ich jetzt erstmal so sagen, für alle drei gibt es gute Argumente. Ich meine, wir wollen ja auch, dass Chaka wieder spielt, also irgendwie musst du ihm ja Minuten geben, du kannst ihn, also wie soll er sie sonst kriegen?
Natürlich, ich bin auch bei dir, dass man gegen die Formation, die grundsätzlich erstmal startet. Klar kann man sagen, okay, hat er schon einen Start dann jetzt bei Everton im Tank? Ist das zu viel, wie auch immer? Alles kann man gut diskutieren, fand ich, aber war eigentlich okay. für mich halt entscheidend, was habe ich nachher daraus gemacht, wie habe ich darauf reagiert, mal ungeachtet der Tatsache, dass die Startelf, die gestartet ist, mal völlig unter ihren Möglichkeiten gespielt hat, in jeglicher oder auf jeglicher Ebene. Aber es kann nicht sein, dass ich in einer Situation, wo ich merke, okay, das Spiel kippt, es kommt mehr Druck, dass ich dann einen Chaka, der schon seit wann hat er gepumpt? Lassen wir mal gütig sein, seit der 70., wenn nicht sogar vorher.
Ja, vor allen Dingen, also man geht ja auch das Risiko ein, dass er sich verletzt, plus auf der gelben Karte. Ne? Ja, so ein typisches Chaka-Foul.
Ja, wie auch immer, aber in der Entstehung des 2-1 muss er Gomez ziehen lassen, weil er weiß, er hat gelb. Also das sind, ich will es jetzt nicht einmal eins des Trainierens oder des Trainerseins nennen, aber es ist nah dran.
Naja, es ist müßig, darüber zu spekulieren, warum so entschieden wurde. Ich weiß es nicht.
Das ist Punkt 1. Punkt 2, was du gesagt hast, Aubameyang auf der Bank, bin ich völlig bei dir. Aber warum bringe ich in einer Situation, wo ich definitiv ein Tor brauche, warum bringe ich Nketiah? Wenn ich Aubameyang, ja. Pepe habe.
Das ist eher das Problem sozusagen. Ich meine, wenn man jetzt halt sagt, warum, ich kann ja auch Martinelli in die Sturmschürze bringen und bringen Nicola Pepe für Lacazette zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, grundsätzlich, was ich halt nicht verstehen kann, ich habe das auch bei uns in der Hangouts-Gruppe jetzt häufiger gelesen in den letzten Stunden, so diese, warum bringe ich einen Ketja? Also ob du nun, wenn du jetzt auf Basis der Form der letzten Wochen und Monate gehst, dann hättest du weder einen Ketja noch Aubameyang bringen dürfen eigentlich.
Ja, aber du setzt auf einen Spieler, der eigentlich, auf den man gar nicht mehr setzen wollte, den man auch...
Naja, man hat ihm eine Vertragsverlängerung angeboten.
Ja, warum? Ja. Um mehr entsprechend aus einer Ablösesumme rauszuholen. Das ist doch im Endeffekt auch klar. Aber wo du genau weißt, da ist jetzt nicht viel an Zukunftsperspektive. Ein Balagun kommunizierst du offen, es geht Richtung Laie. Ich verstehe diese Zusammenhänge an der Stelle nicht. Tut mir leid.
Nee, aber auch vor dem Hintergrund, dass Aubameyang natürlich dann ab Ende Dezember weg ist. Und Lacazette 0 Torschüsse gestern, und liegt halt alles auf den Schultern von Martinelli dann.
Ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mich wundert halt auch, dass zum Beispiel jemand wie Nicola Pepe halt überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt, auch vor dem Hintergrund, dass er doch eigentlich auch weg ist, wenn ich richtig informiert bin. So, nochmal kurz nachgeschaut, Nicola Pepe ist natürlich beim Afrika Cup dabei, umso, ich weiß gar nicht, ob es rätselhaft ist, aber erklärungsbedürftig ist es zumindest, warum er halt momentan überhaupt nicht spielt. Also sein Gesichtsausdruck, als ein Ketja eingewechselt wurde, hat irgendwie Bände gesprochen. Man kann wild spekulieren, woran es jetzt liegt. Es zeigt aber natürlich, dass, es ist in dem Sinne rätselhaft und erklärungsbedürftig. Und die einzige Erklärung, die ich halt habe momentan, ist, dass Pepe halt in der Rangordnung bei Arteta relativ weit hinten ist. Mich wundert's. Also wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Episode schon drüber gesprochen, dass wir ihn eigentlich auch für das United-Spiel in die engere Auswahl mit drin hatten bei einem Ausfall von Saka, weil er halt aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit auf den Flügeln ja eigentlich auch Torgefahr ausschaltet. Und ich meine, er trifft jetzt nicht regelmäßig, aber zumindest
Er spielt ja auch nicht regelmäßig.
Das ist richtig, aber er zumindest dann, wenn er denn mal spielt, irgendwie auch mehr Torgefahr als zuletzt halt ein Aubameyang und ein Lacazette. Gut, ich meine, bei Nketiah können wir jetzt auch nochmal, klar, ein guter Stürmer, der in Form ist, macht halt das Tor, ne? Nketiah trifft halt aus 2 Metern den Pfosten.
Ja, also, nun
gut. Aber es sind natürlich alles, man kann jetzt an so einer singulären Entscheidung, weiß ich nicht, ob man sich da auch zu stark dran aufhängt, aber es sind natürlich alles so, ich sag mal, Aspekte, die Stimmung in und um Verein irgendwie so ein bisschen negativer scheinen lassen, weil, gewisse Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind momentan.
Also ich hatte absolut nicht nachvollziehbar. Ich hatte dazu noch gelesen, Theorie, Enketia ein bisschen ins Schaufenster zu stellen für eine Ablöse, wo ich mir gedacht habe, also ich meine, viel generierst du damit nicht mehr.
Gut, da könnte man natürlich aber auch sagen, ich könnte ja auch Pepe ins Schaufenster stellen.
Das war das absolute Kontraargument dagegen, wo ich auch gedacht habe, naja, also da drehen wir uns dann im Endeffekt nachher im Kreis. Das kann kein Argument sein, sollte es nie, und ich muss auch gucken, dass ich da nach Form aufstelle. Vielleicht trainiert er auch einfach nur unfassbar schlecht und eine Kette ja unfassbar gut.
Das ist ja auch noch so eine Theorie, die habe ich auch an der einen oder anderen Stelle mal gelesen, dass man quasi den etablierten Leuten wie einem Pepe, wie einem Aubameyang halt irgendwie deutlich machen wollte, schaut mal, der kleine Eddie, der trainiert energischer und besser und kommt dann zum Vorzug. Aber das kann es ja auch nicht sein, weil er eigentlich in den letzten Spielen ja auch nicht zum Vorzug kam. Warum denn jetzt ausgerechnet bei einem Auswärtsspiel Montagabend in Everton?
Also es ist Quatsch. Es reiht sich in die Personalentscheidungen ein, die wir diskutiert haben. Xhaka, Tierney in der entsprechenden Ausgestaltung. Es passt halt einfach nicht. Klar, kannst du jetzt sagen, wenn er den Treffer macht, den Kopfball zum 2-1, wir gewinnen das Ding 2-1, hast du alles richtig gemacht. Aber tendenziell muss man sich schon die Frage stellen, ist das die richtige Personalentscheidung dem Grunde nach? Und da würde ich sagen, nein. Und das ist eine falsche Auswechslung bzw. Einwechslung gewesen. Und es ist so einiges, was Arteta sich definitiv in dem Spiel in jedem Fall ans Revers heften muss.
Können gleich nochmal genau auf Offensive und Defensive eingehen, aber eine Personalentscheidung, die ja für Verwunderung gesorgt hat, ist ja auch Sambi. Lokonga hat bei United nicht gespielt, hat jetzt bei Everton nicht gespielt, davor im Heimspiel gegen Newcastle allerdings sehr, sehr gut gespielt, nachdem es diese Auswärtspartie halt bei Liverpool gab, die halt nicht so gut gelaufen ist. Auch da stellte sich ja die Frage, warum wird jemand wie Lokonga nicht nach 65 Minuten, 70 Minuten gebracht für einen Granit Xhaka zum Beispiel, genau.
Gibt es für mich ehrlich gesagt keine wirkliche...
Die Frage ist ja, ist das jetzt quasi ein Grund, der gegen Lokonga spricht, oder ist es jetzt irgendwie eine Entwicklung, die, was weiß ich, für Xhaka spricht? Also, ja, es ist, also mich wundert es halt. Also, ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die Mannschaft insgesamt auch sehr homogen wirkte in den letzten Wochen. Und man hat irgendwie diese Homogenität so ein bisschen wieder entfernt durch sehr viele Wechsel. Was natürlich in dem Sinne auch, ich sag mal, naheliegend ist, weil relativ viele Spiele kommen. Aber auf der anderen Seite, wir hatten jetzt auch noch nicht so viele Spiele, ne? Also ich könnte ja jetzt eigentlich auch theoretisch von einem Spieler erwarten, dass er Samstag und Montag spielt und am Donnerstag halt zum Beispiel jemand anders. Aber auch ein Maitland Niles, der ja ein paar Mal Partey vertreten hat, ist eigentlich seitdem wieder von der Bildfläche
verschwunden. Vor allem mit einer Man-of-the-Match-Performance, ne?
Ja, genau. Also zumindest so, wo ich jetzt sagen würde, mit seiner Leistung hat er sich jetzt eher für ein weiteres Spiel empfohlen als umgekehrt.
Ja, es ist halt, es macht halt wenig Sinn. Ich glaube, was die Sache Xhaka angeht, war Arteta im Endeffekt einfach irgendwie in der Situation, dass er nach einem erfahrenen, seiner Ansicht nach, Führungsspieler gesucht hat, der Halt und Struktur gibt. Er hat ja vor dem Spiel viel auch darüber gesprochen, dass die erfahrenen Spieler vorangehen müssen und die junge Mannschaft auch so ein bisschen stabilisieren und führen müssen. Das reihte sich halt so ein bisschen in diese Philosophie ein, die er da so dargelegt hat, sodass vielleicht nach den ersten Trainingseinheiten, die er gesehen hat, er gedacht hat, dass okay, das ist der Schlüssel für mich jetzt wieder zum Weg zurück in die Erfolgsspur. Nur den kann ich halt nicht 90 Minuten gehen.
Und vor allen Dingen hast du jetzt jegliche Dynamik und Harmonie aus dem Mittelfeld wieder rausgenommen. Also wir hatten seit Wochen haben wir Probleme im Sturm, haben wir auch häufig drüber diskutiert. Aubameyang form schwach auch gegen United, gegen Newcastle schon, wo er da den
Elfmeter.
Genau, und dann, Watford war der Elfmeter, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls gegen Newcastle diese 100%ige gegen den Pfosten,
ja, stimmt, glaube ich. Stimmt, genau.
Und auch bei United die ein oder andere Situation, die sich dann zu seinen Gunsten im Nachhinein als Abseits herausstellte. Aber auch gegen Everton kurz vor Schluss eine Situation, wo ich dann denke, wunderbar freigespielt. Ich glaube, Tavares hat den Angriff eingeleitet und also, meine Güte, zumindest ist aufs Tor. Also, das zeigte, das war halt eine Aktion eines Stürmers, der ja weit von jeglicher Topform entfernt ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß, auf was ich hinaus wollte, ist, wir haben schon eigentlich seit längerem diese Probleme im Sturm. Ich finde, defensiv läuft es eigentlich ganz gut oder lief es eigentlich auch ganz gut. Klar, ein paar Fehler gemacht gegen United und auch den einen oder anderen gegen Everton, aber ich denke, da haben wir eigentlich eine gewisse Grundstabilität, auch mit Ramsdale hinten drin. Und diese defensive Grundstabilität wird ein bisschen schwächer jetzt, weil irgendwie im Mittelfeld keine Ordnung mehr ist.
Ja, es bricht zu viel
also
durch.
Seit quasi wir diesen Mittelfeldblock nicht mehr haben, funktioniert es auch in der Abwehr. Passieren noch mehr Fehler in der Abwehr quasi. Also im Endeffekt durch unnötige Wechsel etc. pp. Hat man auch sozusagen eigentlich unsere Grundstärke genommen. Und ich meine, wir müssen jetzt auch mal so sehen, wir haben jetzt 3 Tore bei United bekommen, nur 2 bei Everton, hätten aber auch 4 sein können, wären halt schon wieder 7 Gegentore in 2 Auswärtsspielen.
Ja,
es ist also, war halt alles mal stabiler auch.
Also es ist halt so, ich hatte, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte, dass man das Gefühl hat, es ist wieder zurück zu der alten Arteta Formation, Variante, wo man gedacht hatte, die wäre halt schon vorbei. Ich glaube, im Arsberg war es. Und das hat mir zu denken gegeben, weil es ist wieder so eine, wie soll ich es beschreiben, so eine Situation, wo man das Gefühl hat, der Trainer will schlauer sein als alle anderen, aber ist es dann doch nicht. Also ich meine, das sind ja so Auswüchse. Ich meine, man muss ihn jetzt nicht mit Pep Guardiola vergleichen, aber es gibt ja manchmal so Spiele, in denen man das bei Guardiola auch beobachten kann, dass er irgendwie eine total abgefahrene taktische Variante wählt mit irgendwelchen Spielern und man guckt drauf als Neutraler und denkt sich, das kann nicht funktionieren. Und so kommt es dann auch und es funktioniert auch nicht. Und du ganz genau sagst, es ist ein Trainerding, voll auf die Kappe nehmen. Und diese Situation hat man manchmal im Gefühl, man sich so, das ist das jetzt auch wieder so eine Sache, wo man denkt, ah ja, ich versuche jetzt mal den anderen auszucoachen mit einer total strange Geschichte, die er nicht erwartet. Und es geht halt voll in die Hose, ne? Also das heißt, wie mit den Auswechslungen zu spät, komisch eingewechselt. Irgendwie, das sind alles so Sachen, die erinnern einen daran. Und das, wo ich eigentlich dachte, okay, das in der Anfangszeit gab es das ein paar Mal, wo man dachte, okay, das war wirklich nicht gut gecoacht. Aber eigentlich hatte ich persönlich so den Eindruck, da sind wir schon von weg. Wir haben eine konstante Startelf, einen gut aufeinander abgestimmten Bereich. Wenn wir jetzt mal rausnehmen, dass wir im Sturm einfach nicht so ins Laufen gekommen sind, aber wir waren defensiv stabil. Wir haben aus einem stabilen Mittelfeld eigentlich agiert. Und wie wir schon oft gesagt haben, dann vorne die Stellschrauben nachzujustieren, ist dann eigentlich eine Sache, die kann ich hinkriegen, auch in einer kurzen Zeit. Nur wenn ich jetzt mir weitere Baustellen parallel dazu schaffe, dann bin ich wieder an allen Ecken und Enden am Hantieren und am Löschen und weiß nicht, was ich zuerst machen soll und alles wird irgendwie fragil. Und das ist definitiv ein Problem. Und das ist auch eine Sache, die kann man nicht nur den Spielern und der Mannschaft ankreiden.
Ja, also das ist auch das, was mich eigentlich am meisten frustriert gerade, ist, dass man, oder wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass wir so eine Art Blocklinie von Torhüter bis vorne zum Sturm haben wollen. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir das in den letzten Spielen gefunden hatten und eigentlich auch gegen Newcastle hatten, aber allein schon die Aufstellung von Elneny bei United, damit brach es irgendwie so ein bisschen im Nachhinein. Es ist ärgerlich, weil natürlich jegliche gute Dynamik aus dem November nicht mit in den Dezember gerettet worden ist. Ich denke auch, dass man bei vielem Negativen auch den einen oder anderen positiven Aspekt durchaus nochmal hervorheben sollte. Zum einen, ich denke schon, dass Martinelli eigentlich gezeigt hat, dass er Premier League-Format hat und eigentlich mehr spielen muss, aus meiner Sicht.
Ja.
Ich finde auch, dass Ødegaard langsam in Fahrt kommt. Er braucht auch einfach regelmäßig, glaube ich, Spiele.
Torgefährlich. Ja, absolut. Also Rhythmus, ganz entscheidender Faktor bei ihm. Was mich aber auch bei einem offensiven Mittelfeldmann in der zentralen Rolle auch null verwundert, weil er muss die Laufwege, die Passwege, das muss halt automatisiert sein.
Genau. Und das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ist, und da jetzt sozusagen eher optimistisch bezüglich eines Ausblicks. Zunächst mal finde ich, dass unsere Verletzten-Situation eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit wahrscheinlich irgendwie, ich hoffe, dass ich da nicht irgendwas jinxe mit, aber ich finde, wir gehen jetzt in die Busy Period rein und wir haben eigentlich so gut wie keine Verletzten. Also wir haben eher zu viele Spieler im Kader, also von denen, die potenziell spielen könnten. Smith Rowe scheint ja auch nicht schwerer verletzt zu sein, ist nur geschont worden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist vielleicht auch so ein bisschen gleichermaßen Fluch wie Segen, weil Arteta hat einfach zu viel Auswahl und zu viele Optionen, irgendwas zu machen. Vielleicht hat ihn das auch einfach zu sehr verleitet, da seine etablierte Elf wieder so ein bisschen aufzubauen. Was ich aber sagen will, um jetzt im letzten Segment dieser Episode 175 noch so ein bisschen einen Ausblick zu wagen. Ich denke eigentlich, dass jetzt der Kader eigentlich in einer ganz guten Shape ist. Erstmal was die Verletzungen etc. pp. Angeht. Also das sieht eigentlich ja ganz gut aus. Was eigentlich auch die Möglichkeit geben sollte, in so einem Core ein bisschen zu rotieren, aber halt eigentlich auch seine Stammelf ja, zu haben sozusagen. Was uns so ein bisschen auch in die Diskussion führt, die auch extrem in der Hangouts-Gruppe hochgeploppt ist, ist jetzt halt die Frage, wie viel Verantwortlichkeit liegt jetzt eigentlich im Bereich des Trainers? Du hast das gerade schon angesprochen. In gewisser Weise muss man natürlich den Spielern das auch in die Schuhe schieben können. Die Frage aber, die wir vielleicht noch, bevor wir kurz auf die nächsten Aufgaben blicken, diskutieren sollten, die auch so ein bisschen diesen Bereich Verantwortlichkeit von Arteta berührt, ist halt die Frage, warum kriegen wir es nicht, oder anders formuliert, warum schaffen wir es nicht quasi aus einer Führung Sicherheit zu gewinnen, Stabilität zu gewinnen und Kontrolle über das Spiel zu haben, sondern drängen uns quasi eigentlich immer weiter hinein und verlieren dann nach Führung zwei Spiele auswärts, die man ja eigentlich nicht verlieren darf. Wir haben ja auch schon in der letzten Episode mal so ein bisschen spekuliert, aber gibt's da irgendwie eine Erkenntnis, wo man sagen könnte, daran liegt es, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass halt jeder sagt, stellt euch jetzt hinten rein.
Nee, kann ich auch nicht. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man natürlich taktischerweise die Vorgabe ausgibt, okay, wenn wir auswärts in Führung gehen, obwohl es ja nicht nur ein Auswärtsthema ist, sondern eigentlich auch ein Thema im Heimspiel, da ein bisschen schwächer, aber im Auswärtsspiel natürlich schon eklatant. Ja, macht dann nicht
wir
gleich
haben, die. Wir haben immer gesagt, wie wichtig es doch ein 1-0 für uns ist.
Genau, ja, so also nach dem Motto, macht nicht die ganzen Räume auf, versucht vielleicht Kontersituationen auszunutzen. Das könnte ich ja oder das kann ich auch nachvollziehen und ist, das ist ja auch nicht so wirklich verkehrt. Nur ist meiner Meinung nach ein Unterschied darin, ob ich sehe, dass ich einen Gegner vor mir habe, der offensichtlich mit Problemen zu kämpfen hat, auf jeglicher Ebene, nicht nur in dem aktuellen Spiel, den ich mir dann in der Situation eigentlich zurechtlegen muss. Und das macht für mich einen großen Unterschied aus, im Gegensatz zu, wenn ich mit zwei Teams aufeinandertreffe, die irgendwie auf Augenhöhe sind, die in guter Form sind und einer geht halt in Führung. Ich denke, das muss man erstmal unterscheiden und dann, ich glaube, Martin Ødegaard war es, der zu dieser Thematik befragt worden ist und sagte, dass es halt irgendwie so eine Art psychologisches Ding ist halt, dass man denkt, oh Mist, jetzt sind wir in Führung gegangen, jetzt können wir ja gewinnen, so ungefähr. So dass ich denke, es ist natürlich auch ein Ding, was die Spieler betrifft. Wie du schon sagst, ein Trainer wird ja nie sagen, bitte schieß nicht das zweite oder das dritte. Völlig klar. Nur ist es aber auch Sache des Trainers, nicht nur taktische Vorgaben zu machen, umzusetzen, zu trainieren und ähnliches, sondern natürlich auch genau solche Situationen in psychologischer Weise zu trainieren, zu simulieren und dort auch Vorgaben zu machen und Hilfestellungen zu geben, wie gehe ich damit um, wenn manche Spieler irgendwie im Kopf einen Schalter umgelegt bekommen, wenn sie 1-0 führen. Ja, also es ist meiner Meinung nach ein Thema, was beide Seiten gleichermaßen betrifft und an dem beide Seiten auch gleichermaßen arbeiten müssen. Ansonsten kann ich mir auch nicht erklären, wie sowas zustande kommt. Also vor allen Dingen auch teamübergreifend. Also wenn das bei einem Spieler so ist, der dann irgendwie vielleicht die Flatter vor dem Tor kriegt, dann könnte ich ja noch sagen, okay, komisch, aber müssen wir dran arbeiten. Aber dass das dann aufs ganze Team abfärbt, ist natürlich schon irgendwo so ein bisschen verwunderlich. Mag sein, dass das ein Mitzieheffekt ist, ein Gruppendynamikeffekt, aber eigentlich sollte es doch so sein, dass auch die Spieler, die dort auch an Erfahrung verfügen, einfach dann dagegen halten und nicht in diesen Verwaltungsmodus gehen.
Das ist ja quasi der andere Aspekt dieser Diskussion, die Feststellung oder Einschätzung, es fehlt quasi an Führungsspielern oder es fehlt quasi an dem Spielertyp, der das sozusagen auf dem Platz eine Dynamik schafft, die dieses hinten reinfallen, zu passiv werden, verhindert quasi. Das ist ja dann sozusagen die These, dass in gewisser Weise Arteta sozusagen den Baukasten vorgibt, aber die Spieler natürlich auch ein bisschen im Kollektiv auf sich selbst gestellt sind und es dann eigentlich die Spieler benötigt, die das dann quasi von sich aus regeln.
Ja, du brauchst immer Führungsspieler und du brauchst.
Ja, und die haben wir offensichtlich ja nicht. Ist ja auch, also kann man darüber diskutieren. Aus meiner Sicht, ich finde, wir haben sie schon.
Ich sag mal, Thomas Partey ist von der Grundausrichtung schon Führungsspieler. Also ich finde, das zeigt schon seine Physik. Nur er ist halt momentan, wie er ja auch selber offen und ehrlich kommuniziert, noch nicht in der Form, wie er gerne sein möchte. Und das macht es natürlich auch schwerer, dann diese Führungsrolle und Qualitäten einzunehmen. Ich finde auch ein Tierney ist ein Führungsspieler, der auch vorangeht und dagegen hält. Und Ramsdale ist es in gewisser Weise auch und ich glaube auch ein Gabriel ist jetzt kein Kind von Traurigkeit. Also von daher, ich dass wir keine haben, finde ich halt, ist sicherlich nicht ganz richtig. Natürlich, wenn man es misst an anderen Namen vergangener Zeiten, dann ist das vielleicht nicht genau das, was man darunter vielleicht mal verstanden hat oder versteht. Nur auch da, die Spieler müssen die Rolle dann auch ausfüllen für sich und sie so begreifen. Und wenn sie es dann halt in den Situationen nicht mit umsetzen und nicht mit der gewünschten Konsequenz nachgehen, bringt es mir nicht, wenn ich jemanden habe, wo ich von ausgehe, dass das theoretisch ist.
Wie angeknackst ist Arteta jetzt nach den zwei Niederlagen?
Also ich vor dem Hintergrund, dass man darüber diskutiert, austauschen, Trainer etc., glaube ich nicht, dass er auch nur im Ansatz in Gefahr ist. Dafür ist das zu wenig. Dafür sind die Crunkies auch, glaube ich, zu unbeweglich, um in hektische hektische Aktionen überzugehen oder ähnliches à la Abramovic. Das halte ich für unwahrscheinlich.
Ich meine, die Situation in der Tabelle ist ja auch, ich sage jetzt ja nicht, die ist ja noch okay.
Natürlich.
Man hat sich natürlich jetzt Druck gemacht für die nächste.
Ja, man hat sich halt, man könnte viel, viel besser dastehen. Man hat sich halt unnötig einen Vorteil verspielt, den man sich hart erarbeitet hat. Das ist der Punkt und das macht es ja auch so ärgerlich. Und Arteta muss schon konstatieren, dass das definitiv ein Rückschritt war in der Entwicklung, die man vielleicht schon weiter gesehen hat. Wir haben immer gesagt, und ich glaube, da waren wir nicht alleine, dass wir natürlich nicht auf dem Niveau sind, was der Tabellenplatz damals hergegeben hat, als wir quasi fast punktgleich mit Tabellenplatz 4 waren. Das ist völlig klar, dass Chelsea, Liverpool und City auf einem anderen Niveau spielen. Aber entscheidend ist doch, dass ich dort war und dass ich, wie wir auch schon diskutiert haben, vor dieser Busy Season genau den Anschluss da oben hin haben muss und nicht erst eine Lücke schließen muss von weiß ich nicht wie viel Punkten. Klar, spielst du jetzt zwei Heimspiele hintereinander, holst 6 Punkte und die anderen spielen vielleicht auch ein bisschen für dich in Anführungsstrichen, kann es natürlich auch gleich sein, dass du tabellarisch wieder besser dastehst. Nur Fakt ist, wir haben eine Situation weggeschmissen, die echt wirklich richtig gut war. Und das ist, so wie wir aufgetreten sind, für mich auch weiter ein Rückschritt. Man kann es anders bezeichnen, aber ich empfinde es als wirklich einen Rückschritt in der Entwicklung, die man eigentlich schon weiter vorne gesehen hatte. Nichtsdestotrotz sehe ich Arteta nicht auch nur ansatzweise in irgendeiner Gefahrensituation. Ob es das besser macht oder schlechter macht, sei dahingestellt. Aber für mich kann ich jetzt nicht erkennen, dass das auch nur irgendwo am Horizont der Cronkies auftaucht, da irgendwie aktiv zu werden.
5 Ligaspiele haben wir noch in diesem Kalenderjahr. Du hast gerade gesagt, 2 Heimspiele stehen auf dem Programm. Am Samstag um 16 Uhr gegen Southampton, Mittwochabend 21 Uhr gegen West Ham. Dann folgen in der Liga 2 Auswärtsspiele bei Leeds, bei Norwich und noch ein Heimspiel am 28. Dezember gegen die Wolves. Unterbrochen das Ganze noch am 21. Dezember, glaube ich, der Dienstagabend Ligapokal. Viertelfinale zu Hause gegen Sunderland. Ich denke, es ist klar, Arteta stärkt seine Position nur durch ein Weiterkommen im Ligapokal. Das dürfte schon mal klar sein. Aus diesen letzten 5 Ligaspielen jetzt, also Southampton, West Ham zu Hause, Leeds, Norwich jeweils auswärts und die Wolves zu Hause, bevor es dann an Neuer gegen Man City geht, diese 5 Ligaspiele, was müsste da an Punkten bei rumkommen, damit wir sagen, boah, ja, das ist ein vernünftiger Schnitt, beziehungsweise damit würden wir auch diese 2 Niederlagen so ein bisschen ausmerzen. West Ham, ein direkter Konkurrent am Mittwochabend dann.
Okay, also von 12?
Ja, aus meiner Sicht ja, definitiv 12.
Also,
zehn wären noch gerade so akzeptabel, mehr aber auch weniger auch nicht.
Gehen wir es mal durch. Also, Southampton,
unangenehm.
Heimspiel ja unangenehm, aber musst du schlagen. Ich bin es einfach satt, dieses. Also ein Heimspiel gegen Southampton musst du gewinnen. Schluss.
Ja,
Punkt.
Ja, ja.
Da gibt es keine Diskussion.
Ja, zumal Southampton diese Saison auch nicht vergleichbar ist mit dem Southampton der vergangenen Saison.
Genau. So, West Ham ist natürlich
eine dicke Nuss.
Ist ein Big Point, ist eine dicke Nuss. Chelsea geschlagen.
Liverpool.
United.
Aber halt alles zu Hause, ne? Also von daher, aber.
Ja, trotzdem. Aber
West Ham halt konterstark wird ganz schwierig.
Das wird ein ganz schwieriges Ding. Aber dadurch, dass es ein Heimspiel ist, sehe ich die Möglichkeiten für einen Sieg durchaus gegeben. Leeds, auswärts ist heftig. Also das sind.
Rote Karte Chaka nach 46 Minuten. Ja.
das ist also nicht, weil ich es halt spielerisch stark sehe, sondern weil einfach
die Psyche.
Richtig. Es geht rein über Kampf, es geht über Einstellung.
Ein bisschen Brentford am ersten Spieltag.
Genau. Reloaded, da musst du von 1 bis 90 oder noch länger musst du halt an beiden diesen Enden mit 110% agieren, damit du da die Oberhand hältst. Und das ist so ein Thema, wo ich nicht weiß, traue ich uns das zu. Deshalb bin ich da, wo ich sage, okay, potenzielle Niederlage halte ich für wahrscheinlich. Norwich klar, ist weiß auch kein, nicht, ist kein Selbstläufer.
Weiß man nicht mit dem Trainerwechsel, wie sich das jetzt entwickelt.
Natürlich, kein Selbstläufer, aber auch da musst du hingehen und musst das gewinnen. Also sorry, irgendwann müssen wir auch mal aufhören, uns selber irgendwie, also wenn ich selber nicht an mich in der Weise glaube, dass ich da oben wieder hin will, dann muss ich es lassen. Also dann, weil das sind Spiele, die muss ich gewinnen. Fertig. Ja. Und weil sonst schaffe ich es nicht, wieder nach Europa zu kommen. Sonst bleibe ich genau da, wo ich jetzt bin. Und das ist halt nirgendwo.
Genau, und Wolves zu Hause dann am 28. Ja, klar, Pflichtsieg. Ich meine, sind halt auch direkt hinter uns, aber du musst halt gegen die Wolves zu Hause gewinnen. Fertig.
Ja.
Ja, wären dann 12 Punkte mit einer Niederlage. Puh, ja, ich denke, das ist 12 Punkte aus 5 Spielen ist der Schnitt, den man jetzt benötigt, weil man halt zweimal verloren hat, unnötigerweise sozusagen. Ja. Ich wollte noch kurz ein paar Zahlen in den Raum werfen, um sozusagen aus dieser Episode rauszuschmeißen, die bisher erzielten Tore in 15 Ligaspielen. Man City 32, Liverpool 44, Chelsea 35, West Ham 28, wir 18. Ja, da sieht man halt, wo eigentlich unser größtes Problem momentan ist. Und das wird nicht geringer mit einem Aubameyang beim Africa Cup of Nations. Nicht, dass uns das mal auf die Füße fällt. Wer hätte das gedacht, dass wir sozusagen in der Offensive die größten Probleme haben? Da wird sicherlich viel, viel Handlungsbedarf und auch Gesprächsbedarf in den nächsten Wochen sein. Werden wir natürlich hier im Podcast auch ausführlich beleuchten.
Ja, die ersten Gerüchte poppen ja schon hoch, also von daher für den Januar-Transfer. Nur wenn du dann das machst, musst du natürlich früh agieren, sonst hast du den Vorteil nicht. Aber,
das ist richtig. Genau, und man muss halt auch gucken, inwieweit, das hatten wir zu Beginn dieser Episode ja schon kurz thematisiert, schaut bezüglich Verkauf, Leihgeschäft, Balogun, Ketia etc. pp. Viele, viele Aufgaben also eigentlich gar nicht so viele Aufgaben. Man muss jetzt auch nicht schlimmer machen. Aber ich denke, gerade im Bereich Offensive, Torgefahr, Chancen kreieren, das muss ein Arbeitsschwerpunkt sein in den nächsten Wochen, an dem wir auch messen können, finde ich, schafft Arteta es irgendwie, das Team zu erreichen und es besser zu machen. Und das andere ist dann natürlich der Umgang mit Führung. Vielleicht ist es sogar besser, wenn wir mal 1-0 hinten liegen. Weil ich habe immer den Eindruck, wenn wir ein Gegentor kassieren, spielen wir eigentlich am besten. Dichtes Programm. Ich denke, wir werden zeitnah die nächste Episode dann einschieben. Wir lassen es aber dann erstmal bei der Rückschau auf die letzten Auswärtsleistungen, die ja nicht so erfreulich waren. Und mit Christians kühner Prognose von 12 Punkten aus den nächsten 5 Spielen entlassen wir euch. Ohne die üblichen Hinweise am Ende ganz kurz, wenn ihr Fragen, Hinweise, Anregungen, Kommentare, Kritik, einfach Gesprächsbedarf rund um Arsenal habt, am besten natürlich in die Hangouts-Gruppe kommen. Dazu eine förmliche E-Mail bitte an germgunners@googlemail. Das ist auch unsere generelle E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt mit Fragen, Lob, Feedback etc. Auf Twitter sind wir @medispolis@germangunners. Die Facebook-Seite ist zu erreichen unter facebook.com/germangunner und das Blog unter germgunners.com, wo natürlich auch die nächsten Spiele in schriftlicher Form sozusagen betrachtet werden. Ich habe gerade mal geguckt, so richtig den richtigen Knaller gibt es am Wochenende nicht in der Premier League, was auch in dem Sinne ganz gut ist, weil ich glaube, die Liga atmet mal ganz kurz durch, bevor es dann Schlag auf Schlag sozusagen geht. Auch unsere, ich sage jetzt mal in An- und Abführung, Konkurrenten mit machbaren Aufgaben sozusagen. Weise aber gerne dahin auf den Spieltag unter der Woche, der dann am Dienstag, dem 14. bis Donnerstag, den 16. läuft. Da unter anderem Brentford, Man United am Dienstagabend. Wir sind ja am Mittwochabend dran gegen West Ham und der Donnerstag hat es in sich. Wenn ich das richtig sehe, glaube ich auch alle 3 Spiele live bei Sky. Leicester, Tottenham, Chelsea, Everton, Liverpool gegen Newcastle.
Ja.
Schauen wir mal.
Kann man mal setzen.
kann man mal zappen, hoffentlich dann mit 6 Punkten zu diesem Zeitpunkt am Donnerstag aus den nächsten beiden Spielen in TuS. Aber Arsenal wäre nicht Arsenal, wenn irgendwas dazwischen käme oder zumindest der Weg dahin holprig wird. Gucken wir mal, wie die Mannschaft am Samstag gegen Southampton reagiert. Das ist Samstag 16 Uhr, kein TV-Spiel leider in Deutschland. Das heißt, man muss auf den LKW-Stream ausweichen, wenn man denn einen findet, oder man hört es sich in dem Sinne im Radio an sozusagen. Aber auf Sky gibt es Chelsea gegen Leeds und Liverpool gegen Villa.
Okay, dann versorgst du mich, während ich auf dem Glühweinstand am Glühweinstand stehe, mit Infos.
Ja, auf dem Bildschirm kann man ja ruhig auch nochmal selbst gucken. Ne? Aber sagen wir mal so, man kann Sky auch nicht verdenken. Chelsea, Liverpool im Kampf um die Tabellenspitze. Das spielen wir halt nicht mit, ne?
Ja, also auch sonst, wenn wir oben mitspielen würden, wäre das immer noch die Partie der Wahl, denke ich. Es ist auch, ist okay. So oft man auch kritisiert, ist es in Ordnung. Die Wahl ist durchaus vertretbar.
Genau, das West Ham spielt dann aber am Mittwochabend auf alle Fälle live im Fernsehen.
Ja, gut, perfekt.
In diesem Sinne dann eine weiterhin hoffentlich gesunde, erfolgreiche und besinnliche Adventszeit. See you.
Bis dann, tschüss.